Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Botschaft des Hebräerbriefes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Jesus, unser treuer Bruder. Der Hebräerbrief wurde geschrieben, damit er uns warnt vor dem Selbstbetrug der Sünde, uns warnt, es zu verpassen, einzugehen in das himmlische Jerusalem, in die Ruhe, in die Seligkeit. Er wurde geschrieben, damit wir als Gläubige, die wir an diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben, den Einzug in die Stadt nicht verpassen. Und er wurde vor allen Dingen geschrieben, damit wir unsere Mission, unsere Aufgabe erfüllen, nämlich das Salz und das Licht der Erde zu sein, mit einer letzten Einladung und Warnung. Der Inhalt dieses Briefes ist die Anstrengung, der riesige Aufwand Gottes, damit wir alle ans Ziel kommen. Man denkt immer, der Mensch will erlöst werden. Nein, der Mensch hat gar keine Neigung dahin. Es ist Gottes Anstrengung gewesen und immer noch da, damit er uns errettet. Er ist der, der dieses Interesse hat, nicht wir. Deshalb hat er gesprochen zu uns durch die Propheten, durch die Engel. Er hat uns seinen Sohn gegeben zum Opfer, zum Hohepriester und zum Richter. Und er bietet uns das alles an, auf einem einzigen Weg es zu erreichen, nämlich durch den Glauben, welches sein muss, der Glaube Jesu. Wir erinnern uns, dass Adam gefallen ist und ist in den Tod hineingekommen. Und Gott hatte einen Plan, sonst wären wir nicht da, einen Plan der Erlösung. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, wie konnte Gott oder was muss geschehen, damit der Mensch wieder in diese Anbetung Gottes zurückkommen kann? Weil wir haben gesehen, er kann aufgrund der Veränderung in ihm nur noch Menschen und Satan anbeten, das heißt von ihnen abhängig sein. So, warum gab es kein Zurück mehr für den Menschen? Warum konnte Adam und Eva sich nicht einfach entschuldigen und im Garten Eden bleiben? Weil sie ihre Not gar nicht sehen konnten. Sie waren ja in Ordnung. Was war durch den Sündenfall passiert? Der Mensch hatte sich selbst betrogen und auf die Ebene Gottes gesetzt. Der Mensch hatte sich in seinem Innersten verändert mit einer neuen Identität. Er denkt jetzt, er ist Gott. Und worin lag die Schwierigkeit der Erlösung des Menschen und liegt auch heute noch? Dass es ein inneres Problem ist und Gott keinen Zugang hat zu Menschen von außen. Aber von außen kann man den Geist nicht steuern. Deshalb musste Jesus in das Leben des Adam hineinkommen. Er musste auf sich nehmen, den Menschen als Ganzes. Ich stelle nochmal die Frage, damit wir es in der Frageform verstehen. Wieso musste Gottes Sohn den Menschen auf sich nehmen, das heißt seiner Gottheit hinzufügen? Warum in den Menschen hineinkommen? Nun, weil das Problem nur von innen lösbar war. Weil es war ja nur ein inneres Problem. Und das möchte ich, dass wir diese gravierende Situation verstehen. Man kann einen Geist nicht von außen hineindringen. Man kann nur anklopfen. Man kann einen Geist nur überzeugen von seiner Not. So, wer hat allein Zugang zum Geist? Nun, der Geist selbst. Und wenn wir jetzt den Irrtum in unserem Geist haben und niemand von außen uns diesen Irrtum herausholen kann, sondern nur wir diesen Irrtum entfernen können, wenn wir ein Mittel dazu haben, dann kann Gott nicht von außen eingreifen und helfen. Insoweit wäre der Mensch, da er ein inneres Problem hatte in seinem Geist, für immer verloren gewesen. Hätte Gott nicht diesen großen Plan gemacht, diesen aufwendigen Plan, in das Leben des Menschen hineinzukommen, dieser Geist zu werden, um in sich selbst das Problem zu lösen. Wir erinnern uns nochmal an den Sohn. Der Sohn ist der ewige Gott von Ewigkeit her. Er wurde beschrieben als der, der Welt gemacht hat. Welcher ist der Glanz seiner Herrlichkeit? Das Ebenbild seines Wesens trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er musste Mensch werden und hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst. Das heißt, er kommt in das Leben des Adam hinein, fügt seine Gottheit den Menschen hinzu, wird gezeugt von seinem Vater in der Maria und ist somit Gottes und Menschensohn. Er zerstört das, was sich im Menschen verändert hatte, die falsche Identität, dass er sich jetzt für Gott hielt. Am Kreuz zerstört er den ganzen Menschen und steht auf mit einem neuen Menschen, einer neuen Kreatur, die ganz aus Gott geschaffen ist. Damit ist er der Erbe, den Gott über alles gesetzt hat. Und er hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe. Und dort im himmlischen Heiligtum macht er seinen Erlösungsdienst als Hohepriester und Richter und kommt in unseren Tagen zurück als König aller Könige, um die Vollendung des Gerichts zu bringen, für die einen die Erlösung und für die anderen die Verdammnis. So, das ist der Aufwand, den Gott getrieben hat. Und wir wollen uns ihn näher anschauen. Um das zu verstehen, wollen wir die zwei unterschiedlichen Adame zunächst betrachten. Der geschaffene Adam war der Adam, der in der wahren Identität war. Er war mit Gott verbunden. Alles war in seinem Leben in Ordnung. Der gefallene Adam hatte eine falsche Identität. Er war von Gott getrennt. Und nichts mehr war bei ihm in Ordnung, weil er hatte die falsche Identität. Nun benutzt die Bibel für diese zwei unterschiedlichen Zustände gewisse Worte. Für den Adam vor dem Sündenfall wird er als Bein und Fleisch genannt. Als Gott die Eva schuf, sagte Adam zu Eva, sie ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Also er war Bein und Fleisch. Und das versinnbildet auch die Verwandtschaft. Das heißt, die Eva kam aus dem Adam. Sie war Bein und Fleisch, weil das war der ursprüngliche Adam. Somit wurde er benannt in der Schrift. Nun, der gefallene Adam ist jetzt Fleisch, beziehungsweise Fleisch und Blut. Das heißt, alle Nachkommen Adams waren Fleisch, als Fleisch und Blut benannt. Sie sind auch verwandt, aber jetzt ist diese Verwandtschaft als in Fleisch und Blut benannt, nicht mehr Bein und Fleisch. So, wir sprechen über die Verwandtschaft Jesu mit uns und deshalb wollen wir diese zwei Begriffe ganz klar im Hintergrund behalten, weil sie sind entscheidend. Und ich empfehle jedem, das selber zu studieren in der Schrift, wo diese Texte vorkommen und wie sie verwandt werden, sodass man ein bisschen einen schönen Überblick hat, wenn man gewisse Dinge in der Bibel liest, dass man weiß, worum es geht. Denn im Hebräer 2,14 steht, nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden. Das heißt, er ist ein Verwandter geworden. Von wem? Von dem Adam, der Fleisch und Blut ist. Dieser Adam ist der in Sünde gefallene Adam. Es ist der Adam, nachdem er gesündigt hat, nachdem er seine Identität verändert hat. Er ist Fleisch und Blut. Und alle seine Nachkommen sind Fleisch und Blut, weil sie haben die sündige Natur. Kein einziger der Nachkommen Adams ist Fleisch und Bein. Sie sind Fleisch und Blut. Das bedeutet die gefallene Natur des Menschen. Als Gesamtes. Und als Gesamtes ist sie ja gefallen, allein durch die veränderte Identität. Aber da ja die Identität alles lenkt im Menschen, ist ja der ganze Mensch dadurch kaputt gegangen. Und Jesus wird Fleisch und Blut. Er wird unser Bruder. Er kommt nämlich auf die Welt, wie wir alle kommen. Er wird gezeugt. Und er hat zwei Eltern, so wie wir als Mensch. So, er ist uns in allen Dingen gleich geworden. Er übernimmt von der Maria die sündige Natur, aber ist gezeugt worden von seinem Vater mit der Natur des Menschen, die die Wahrheit in sich hat. Die Adam ursprünglich hatte, und noch ein bisschen mehr, er wusste, er ist der Sohn Gottes. Nicht nur ein Geschöpf, sondern der Sohn des Vaters. Adam wurde nicht gezeugt, Adam wurde erschaffen. Christus, unser Bruder, kam in unser Leben und wurde gezeugt von seinem Vater in den Menschen hinein, damit er eins wird mit uns. Ja, warum denn? Weil anders wie war Erlösung nicht möglich. Er musste unser Bruder werden. Er musste Fleisch und Blut werden, damit wir errettet werden können. Wie sieht das aus nach dem Gesetz der Vererbung? Jesus war Gott von Ewigkeit her. Er addiert den Menschen seiner Gottheit, weil ein Gott kann kein Mensch werden und ein Mensch kann kein Gott werden. Das ist eine absolute Trennung dort. Jetzt ist die Frage, woher kommt dieser 100% Mensch? Dieser 100% Mensch muss entsprechend dem Gesetz der Vererbung einen Vater und eine Mutter haben, weil der Mensch ist eine Hälfte von beiden Eltern, ist 50%. Und so hat er den Vater, der ist Gott, und die Mutter, die ist Maria. So ist Jesus 50% seines Geistes hat er von seinem Vater geerbt und 50% seines Körpers hat er von seinem Vater geerbt. Und von der Maria erbt er auch 50% seines Geistes und 50% seines Körpers. Das ist ein nicht veränderbares Gesetz. So kommt jeder Mensch, der heute existiert, der mir zuhört. So sind wir gezeugt worden. Hälfte von Vater, Hälfte von Mutter. Und da Jesus von dem Vater kam, war er Gottes Sohn. Und da er von der Maria kam, zur Hälfte, war er der Menschensohn. Wie der Vater nennt seinen Sohn Sohn und die Mutter nennt ihn auch Sohn. Das, was Jesus hatte, war, weil er von seinem Vater gezeugt ist, konnte sein Vater ihm natürlich nur die Wahrheit in seinen Geist, die wahre Identität mitgeben als Erbe und nicht die falsche. Aber die Maria konnte nichts anderes ihm weitergeben, außer die falsche Identität. Aber dadurch, dass er die richtige hatte von seinem Vater, war Christus von Anbeginn der Zeugung in seinem Geist an seinen Vater gebunden. Und somit konnte er ein ganzes Leben, seine 33 Jahre, bis er starb am Kreuz, an seinem Vater angeheftet, in dem völligen Vertrauen und Glauben in seinem Geist an den Vater. Damit konnte er auch nie sündigen. Er hätte nur sündigen gekonnt, wenn er sich betrogen hätte, Gott zu spielen. Und so wurde er versucht, allenthalben gleich wie wir, steht es. Wir werden ja auch versucht. Wir werden nur nicht bewusst versucht, Gott zu spielen. Wir spielen es unbewusst. Das heißt, wenn uns jemand provoziert, dann wollen wir den verändern, dass er gut wird. Aber das können wir nicht, aber wir versuchen es trotzdem. Jesus wurde jedoch bewusst versucht, aus Steinen Brot zu machen. Das kann nur ein Gott. So, er hat aber gesagt, ich bin Mensch. Ich kann aus Steinen kein Brot machen. Ich bin ein Kind des Vaters. Mensch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom jeglichen Wort, das dem Munde Gottes kommt. So widersteht Jesus in seinem Leben der Versuchung je, sich von seinem Vater zu trennen und als Mensch zu sagen, ich kann aus mir selbst heraus existieren. Er hätte ja aus sich selbst heraus existieren können als Gott, aber die hat er ja sozusagen abgelegt, die hat er angezogen mit dem Menschen und jetzt lebt er als Mensch. Und als Mensch hat er keine Fähigkeit, sich selbst Brot zu machen. So, Christus überwand diese Natur, in der er geboren wurde. Fleisch und Blut, die gefallene Natur des Menschen. Er musste zunächst den Grund, der Selbstbetrug im Geist, in sich selbst töten, sein Leben lang und am Kreuz besonders. Und als er rief, es ist vollbracht, war die sündige Natur aus dem Geist des Adams, aus dem Geist des Menschen im Allgemeinen entfernt. Aber nicht aus dem Geist jedes Individuums. Weil wir kommen ja alle aus demselben Geist, aus demselben Körper. Wir sind nur eine Vermehrung des Geistes des Adams und des Geistes des Körpers des Adams. Deshalb kann Gott aus dem Leben des Adams, aus dem Geist, wir sind ja alle aus demselben Geist, die falsche Identität entfernen, aber nicht aus jedes seines Individuums. So er ruft, es ist vollbracht. Und dann tötet er den ganzen Menschen, weil Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das steht ganz deutlich im 1. Korinther 15. Jesus hätte nicht in den Himmel gehen können, in dieser Natur, in die er gekommen ist, nach dem Fleisch geboren. Er musste das töten, komplett kreuzigen, um bei der Auferstehung als ein völlig neuer Mensch aufzustehen. Nun ganz Gottes Sohn mit einer einzigen Identität, der erstgeborene Sohn Gottes, die neue Kreatur, der zweite Adam. Er konnte jetzt nicht mehr den Menschen von seiner Gottheit trennen. Damit wird der Mensch für immer der Gottheit angebunden. Er ist für immer mit Gott verbunden. Deshalb schreibt der Petrus, wir sind Teilhaber worden der göttlichen Natur. Nicht, dass wir Götter werden, aber dass wir angeklebt sind. Der neue Mensch ist angeklebt an Gott. Und damit kann er nicht mehr von Gott getrennt werden. Damit ist eine Sünde oder ein Selbstbetrug, dass man selbst Gott sein könnte und aus sich selbst existieren könnte und sich somit von Gott trennen könnte, nie mehr möglich. Das ist unser Erbe. Das ist der aus dem Geist geborene Christus. Das ist unsere Gerechtigkeit. Das ist unsere einzige Hoffnung auf Erlösung. Das ist unsere Zukunft. Und das wollen wir verstehen. Und der Hebräerbrief wird und bringt diese Dinge zum Ausdruck. Wir wollen jetzt, so wie wir Adam gesehen haben, der geboren wurde nach oder geschaffen wurde von Gott und dann in den Sünden gefallen ist, wollen wir den nach dem Fleisch geborenen Christus ansehen und den nach dem Geist geborenen Christus ansehen, weil das sind zwei unterschiedliche, wenn man so will, Wesen. Das heißt, der Christus, geboren nach dem Fleisch, hat den Menschen auf sich genommen in seiner gefallenen Natur. Er hat zwar die Wahrheit von seinem Vater geerbt, aber auch den Irrtum von seiner Mutter. Er ist Gottes und Menschensohn und er ist Fleisch und Blut. Christus, nach dem Geist geboren, ist 100% Mensch und 100% Gott, aber jetzt hat er eine Identität als Kind Gottes. Diese hat er von seinem Vater. Sie ist die neue Identität. Er ist jetzt nur noch Gottes Sohn. Er sieht zwar wie ein Menschensohn aus, aber dieser Mensch, der aus dem Grabe hervorkommt, ist Gottes gezeugter Sohn. Es ist der nach dem Geist geborene Christus. Es ist der, der nach einem lebendigen, ein lebendig machender Geist. Und ich empfehle jedem, das 15. Kapitel vom 1. Korinther durchzulesen, um diese Dinge noch ein bisschen besser zu verstehen und zu begreifen. Er ist jetzt nicht mehr Fleisch und Blut, sondern Fleisch und Bein. Und er sagt es ja selbst mit seinen eigenen Worten. In Lukas Kapitel 24, Vers 39 kommt das zu tragen und sehr schön ist es erklärt. Lukas 24, 39. Er ist auferstanden und die Jünger erschrecken sich vor ihm und er geht zu ihnen und sagt, sehet meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Sie konnten, fühlet mich und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, dass ich habe. So Christus wurde geboren als unser Bruder in diese gefallene Natur. Aber jetzt ist er nicht mehr Fleisch und Blut, sondern Fleisch und Bein. Das, was vor Gott treten kann. Und da er unser Bruder wurde, ist es jetzt entscheidend, dass wir sein Bruder werden. Nämlich, dass wir aus der Fleisch- und Blut-Geschichte herauskommen in die Fleisch- und Bein-Identität, in die Verwandtschaft. Weil beides ist eine Verwandtschaft. Alle kommen aus dem Fleisch und Blut, sind Verwandte miteinander. Und alle, die kommen aus Fleisch und Bein, sind auch Verwandte miteinander. So schauen wir uns im Hebräerbrief. Wir gehen jetzt durch die ersten und zweiten Kapitel des Hebräerbriefs, um Dinge festzustellen, die uns helfen sollen, die Schönheit des Erlösungsplans zu sehen und den Aufwand, den Gott gemacht hat und noch macht für unsere Erlösung. Wir haben also Christus. Er ist Gott von Ewigkeit her. Er ist Gottes Sohn. Seine Gottheit wird nie angezweifelt. Sie ist immer da gewesen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Als Mensch zieht er diese Gottheit über Fleisch und Blut. Und als Auferstandener zieht er diese Gottheit den nach dem Geist geborenen Menschen an. Ja, er benutzt den alten Menschen, die Materie aus dem alten Menschen, weil er hat ja die Nägelmale und die Wunden in seinem Leib. Dennoch ist der nach dem Geist Geborene, nicht dieser, der nach dem Fleisch geborene ist. Da ist eine neue Kreatur, ein neues Wesen ist aus dem Alten gemacht worden. So wie aus Adam, aus einem neuen Wesen etwas Kaputtes entstand, hat jetzt Gott aus dem kaputten Wesen ein neues, ein perfektes Wesen gemacht. Und wir lesen auch dafür, gibt viele Texte, aber der sehr leicht zu verstehen ist, weil wir sind ja manchmal sehr schwer verständlich, wenn es um solche Sachen geht, diese Unterschiede zu machen, in 2. Korinther 5, Vers 16. Darum von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch. Das heißt, der neugeborene Mensch wird als der anerkannt, der durch den Glauben die neue Natur Christi angenommen hat. Deshalb sagt Paulus, wir kennen jetzt die Leute nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem, weil sie neu geboren sind. Weil sie jetzt eine neue Kreatur haben, durch den Glauben natürlich. Erst bei Jesu Wiederkunft werden wir verwandelt werden. Aber durch den Glauben müssen wir jetzt schon die neue Kreatur aufnehmen in uns und wissen, dass wir ein Bruder Christi geworden sind. Er wurde unser Bruder, damit wir sein Bruder werden. So, darum von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch. Und ob wir auch Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so haben wir ihn gekannt. So kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Das heißt, wir wollen nach diesem Christus uns anschauen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Auch wenn das alte Material benutzt wurde, weil wir wissen, dass das Material in der Schöpfung Gottes nie verloren geht. Es wird nur umgewandelt. So wurde auch Christi irdischer Leib durch die Auferstehung umgewandelt in einen neuen. Aber der ist jetzt komplett neu, auch wenn er aus dem Alten kommt. Wisst ihr, wenn wir auferstehen werden, die gestorben sind, wir hoffen ja, dass wir leben, weil Jesus kommt in diesen Tagen zurück. Wir werden umgewandelt, die aus dem Grab kommen so aus dem Grab, wie Christus aus dem Grab gekommen ist. Aber sie haben dasselbe Äußere, wie sie ins Grab gegangen sind. Wir werden natürlich wahrscheinlich keine Narben oder sowas tragen, aber man wird sehen, das ist das Gesicht vom Horst oder von der Katharina oder von wem auch immer. Man wird erkennen, weil aus dem Alten kommt etwas komplett Neues. Das ist das große Werk der Erlösung, das wir verstehen müssen. Und ich finde es fantastisch, dass wir darin uns eintauchen können, in dieses Studium. Er wurde unser Bruder, damit wir sein Bruder werden durch den Glauben. So kennen wir Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. So wollen wir auch uns nicht mehr sehen als in der alten Natur Adams Geborene, sondern wie Hebräer, wie Römer 6 und 8 und so weiter sagt, als die im Geiste leben, die neue Natur Christi aufnehmen durch den Glauben. Die göttliche Natur beider, ob er im Fleisch oder im Geist, ist ja immer dieselbe. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir verstehen den Unterschied zwischen dem, wie Christus geboren wurde, von seinem Vater gezeugt, und wie er aus dem Grab herauskommt. Weil das ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil das ist unsere Erlösung. Sonst verstehen wir ja auch unsere Erlösung nicht. So gehen wir jetzt durch die Texte durch. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten diesen Tage zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen auch die Welt gemacht hat. So von welchem spricht er hier? Nun, er hat zu uns geredet durch den Sohn. Dieser hat auch die Welt gemacht. Aber dieser ist das Erbe über alles. Nicht der nach dem Fleisch. Welcher, weil er ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Nun, das ist der Christus, der immer das Ebenbild seines Vaters ist. Auch hier, als er im Fleisch und Blut war, hat Christus das Ebenbild seines Vaters dargestellt. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. So, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst. Er hat gemacht die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst? Er natürlich. Und hat es dann durch die Auferstehung vollbracht. Und hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe. Welcher? Er sitzt natürlich zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und ist so viel besser geworden, als denn die Engel, so viel höher der Name ist, den er von ihnen ererbt hat. So welches ist der Name, den er vor den Engeln, das heißt, dass er höher als die Engel gekommen ist, nämlich das ist dieser, der auferstandene Christus. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, du bist mein lieber Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und abermals, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Von welchem spricht er? Natürlich, beide waren vom Vater gezeugt. Aber wenn es darum geht, wer für die Ewigkeit der Vater sein soll und der Sohn, dann geht es um den auferstandenen Christus. Er ist derjenige, der vom Vater gezeugt ist. Und er ist derjenige, der für immer, dadurch, dass er die menschliche Natur behält, für immer der Sohn des Vaters ist. Und abermals, da er einfuhr den Erstgeborenen in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Nun, dieser ist im Himmel. Dieser wird angebetet. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, Gott, dein Stuhl währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reichs ist ein richtiges Zepter. Adam hatte seine Herrschaft verloren. Christus hat sie wieder gewonnen. Gott, dein Stuhl währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, Christus ist der König aller Könige von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sicherlich immer mit seiner Gottheit zusammen. Aber die ist unberührt, die ist immer da. Geht ja jetzt um den Menschen, Jesus. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, oh Gott, gesalbt, dein Gott, mit dem Öl der Freuden über deine Genossen. So, wen hat er gesalbt? Mit dem Öl der Freuden über seine Genossen. Besser gesagt, über seine Brüder. Nun natürlich, der auferstandene Heiland. Und du, Herr, du hast von Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Hat er's gegründet? Ja, er hat's. Aber jetzt kommt, sie werden vergehen, du aber wirst bleiben und sie werden alle veralten wie ein Kleid. Und wie ein Gewand wirst du sie wandeln und sie werden sich verwandeln. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Das ist der vom Geist geborene Christus. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße? Wem legt er denn die Feinde zum Schemel seiner Füße? Wann wird das sein? Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um deretwillen, die erben sollen die Seligkeit? So ihm hat er alles hingelegt, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gesetzt werden. Es bezeugt aber einer an einem Ort und spricht, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Wer ist er? Von welchem Mensch spricht er? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen, denn die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. So das ist der in Fleisch und Blut gekommen ist. Er wurde eine Zeit lang, eine kleine Zeit niedriger, denn die Engel. Aber jetzt ist er viel höher, denn die Engel. Alles hast du unter seine Füße getan. Indem, dass er ihm alles hat untergetan hat, hat er nichts gelassen, das ihm nicht untertan sei. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan sei. Nein, wenn er kommt, Beim Abschluss dieses Erlösungswerkes werden wir sehen. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesum, das ist er, eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel Jesum, sehen wir durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Preis und Ehre, auf dass er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckt. Das ist der, der aus dem Tod herauskam. Das ist der, der den Tod schmeckte, dass er durchs Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, auf dass er von Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Denn es ziemte dem, um des Willen alle Dinge sind, das ist Gott, und durch den alle Dinge sind, ist auch Gott, der da viel Kinder hat zur Herrlichkeit geführt, dass er den Herzog der Seligkeit durch Leiden vollkommen machte. So, der Herzog ist Christus und er ist durch Leiden vollkommen gemacht. Weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu heißen. So, wir kommen alle vom einen, Christus kommt von seinem Vater und wir durch den Glauben auch vom Vater. Also sind wir Brüder. Wenn wir das Leben Christi, das unsere einzige Hoffnung ist, durch den Glauben nehmen, um es zu leben, dann sind wir geheiligt durch ihn. Gott hat sie allesamt, kommen sie von dem einen, das heißt von Gott. Und damit sind sie alle Brüder. Und spricht, ich will verkündigen deinen Namen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und abermals, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und abermals siehe da ich und die Kinder, welche du mir gegeben hast. So, in Johannes 1, Vers 12 und 13 kommt diese Bruderschaft sehr deutlich zum Ausdruck. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder, das heißt Brüder Christi zu werden, wenn man so will, um es anders wie zu sagen. Gottes Kinder zu werden, die nach an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. So wir, die wir des Glaubens sind, sind von Gott geboren, durch ihn. Deshalb schämt er sich nicht, dass wir seine Brüder sind. Gott ist unser Vater und Christus ist unser Bruder. Das kommt so deutlich hervor in Johannes, als Jesus aufersteht und die Maria ihn berühren will, sagt er, berühre mich noch nicht. Denn ich war noch nicht beim Vater. Geh aber und sag meinen Brüdern und Jüngern, besonders Petrus, ich gehe auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Dadurch beweist Christus, er ist unser Bruder geworden für alle Ewigkeit. Nie mehr wird er diese menschliche Natur ablegen können. Sie wird gebunden sein an seine göttliche Natur. Und wir werden durch ihn Teilhaber dieser Natur. Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel. So er hat in sich selbst dem Teufel die Macht genommen durch den Tod und erlöste die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde, und ein treuer Hohepriester vor Gott zu versöhnen die Sünden seines Volkes. Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Das heißt, sein Werk ist nicht beendet gewesen, als er auferstand. Er geht in den Himmel, in ein Heiligtum. Für die meisten Christen endet das Werk Christi mit der Auferstehung. Nein, dann hätten wir ja keine Chance auf Erlösung, wenn nicht er im Heiligtum hingeht und wir werden den Dienst erkennen, der so entscheidend ist für die Erlösung eines jeden Menschen. Er ist also gleich geworden, damit ein treuer, hoher Priester werde vor Gott. zu versöhnen die Sünden des Volkes. Deshalb müssen wir verstehen, dass am Kreuz etwas geschaffen wurde. Aber Versöhnung passiert im Heiligtum, im Himmel. Und das wird uns das Studium in diesem Hebräerbrief weiterhin erklären. Christus kommt also in das Leben des Adam hinein. Und Satan, der Drache, weiß, dass er ihn hier überwinden muss. Und wenn er nicht überwindet, wird er von ihm überwunden werden. Und Christus hat ihn überwunden und hat die sündige Natur ans Kreuz genagelt und ist damit aus dem Grab auferstanden als der zweite Adam, als eine neue Identität, als das komplette Ebenbild Gottes. Und dieser ist nie mehr einer Versuchung ausgesetzt. Kann ja nicht. Das alte Wesen ist verloren. Satan hat verloren den Kampf, weil Christus in sich selbst das, was uns an Satan bindet, vernichtet hat. Und jetzt bietet er uns diese neue Kreatur durch den Glauben an, damit jeder, der Gefangene Satans ist, durch sein eigenes Handeln, weil er selbst in diesem Betrug geboren ist, der darf und kann durch den Glauben aus diesem Selbstbetrug herauskommen und ein neues Leben führen. Er kann in die wahre Anbetung, das heißt aus der Sklaverei Satans, in die Freiheit der Kinder Gottes kommen, in die Sabbatruhe, in die Ruhe, die man nicht hat im Reiche Satans. All die Gottlosen, die kennen keine Ruhe. Die Ruhe hat man nur, wenn man an der Quelle gebunden ist, von wo man auch das Bedürfnis, was man braucht, auch herholt. Und der Sabbat als Tag ist ein Siegel und ein Zeichen dafür. Satan kämpft aber jetzt mit den letzten Zügen. Er muss die Menschheit unter seine Kontrolle bringen. Und dafür hat er natürlich ein Mittel sich ausgedacht, und das ist ein Götze oder das Bild des Tieres. Nur dadurch ist es möglich, dass man die ganze Welt in eine Not bringt. Es muss ein Feind sein, den sie alle haben. Und die sündige Natur sieht in Gott immer einen Feind. Wenn ihr euch das Heidentum anschaut, dann ist Gott ein gefürchtetes Wesen. Und deshalb können wir auch jetzt das Bild des Tieres komplett erkennen. Es ist ein Götze. Es ist etwas, was tötet. Etwas, was gefährlich ist. Etwas, was man fürchten muss. Und um es zu umgehen, damit es einen nicht tötet, muss man gewisse Dinge tun, der Selbstqual, so wie die Heiden das getan haben, mit Schneiden, mit Ritzen, mit was auch immer. Und damit sie klar gekennzeichnet werden, brauchen sie eine neue Identität. Die muss sichtbar sein an ihrem Körper. Die Schrift sagt an Hand oder Stirn, damit man weiß, sie sind für immer Sklaven des Bösen. So, lasst uns das ein bisschen nachdenken. Der Götze, das, was Satan darstellt, kann nur ein Angstbild sein, kann nie ein Bild, ein Angebot der Freiheit sein. Gott ist selbst gekommen. Er hat nichts von uns erwartet. Er hat selbst in Christus eine Erlösung geschaffen. Sie ist seine Erfindung. Für uns hat er es getan. Ja, wir stehen in der Gefahr, wenn wir hier bleiben oder wenn wir das Bild anbeten, dass wir kaputt gehen, dass wir letztendlich uns auf die Seite des Bösen tun, dann verdienen wir auch seinen Zorn, weil wir haben im Anblick all des Guten, das Gott uns vor Augen stellt, das Böse gewählt. Und das ist nicht erklärbar, dass der Mensch das Böse wählt, wenn Gott ihm das Gute anbietet. So, Satan muss kommen mit einem Götzen, der dir Angst macht, damit er dir die Erlösung durch irgendwelche Rituale, die natürlich von außen gemacht werden können, weil, ja, damit ich dieser Götze nicht tötet. Bei Gott ist es ein völlig anderes Bild. Er war schon immer Liebe. Er hat die Erlösung erfunden, wo wir doch hier Sklaven geworden sind, damit wir rauskommen. Aber wir haben die Wahl, das heißt, er muss uns überzeugen vom Guten. Er hat alles gemacht. Es wird keiner eine Entschuldigung haben. dass er sich dem Bild, dem Götzen hingewandt hat und in seinem Innersten geblieben ist mit einer furchterregenden Gottheit. Sowas kann es nicht sein. Gott ist Liebe und er hat das bewiesen, indem er die Erlösung geschaffen hat und sie uns durch den Glauben gibt. Da muss man sich nicht ritzen, da muss man nicht irgendetwas machen. Man nimmt es durch den Glauben an, weil es ist ja ein inneres Geschehen, kein äußeres. Es ist ein geistiges Geschehen, kein äußeres. Wie Jesus dem Nikodemus erklärte, du musst von neuem geboren werden. Und er sagt, ja, wie soll ich jetzt in den Leib der Mutter? Nein, du musst nur im Geist geboren werden. Das heißt, du brauchst eine neue Identität in deinem Geiste. Und das kannst du nur durch den Glauben tun. Da helfen dir die ganzen Riten nichts. Das ist alles umsonst. Deshalb ist der einzige Weg, den wir haben, raus aus der Angst, das neue Leben Jesu anzunehmen und sein Bruder zu werden durch den Glauben. Die anderen, die das Mahlzeichen letztendlich nehmen werden, werden das nicht mehr können. Es muss eine endgültige Trennung geschehen zwischen denen, die einem Götzen glauben, die ein furchterregendes Bild von Gott haben und denen, die Gott als den liebenden Gott sehen. Das muss einen Unterschied geben. Und es wird sich zeigen. In diesen unseren Tagen, in diesem Jahr werden viele Dinge geschehen, die diese Trennung sichtbar machen. Und auch hier wird nur der Tag, der Sonntag als Bild gezeigt für das, dass man nicht Gott anbetet, sondern seine Schöpfung. Wir werden dieses Studium weiterführen und weiter vertiefen mit jeder Stunde, die wir studieren aus dem Hebräerbrief und wollen am Ende zu einem guten Ergebnis ein Volk werden, das vorbereitet ist, dieser Welt ein Bild von Gott zu zeigen, das schön und einladend ist, das mit Angst nichts zu tun hat. Angst und Liebe schließen sich aus. Deshalb kann das hier nur ein Götze sein, kann das hier nur vom Teufel kommen, kann das hier nicht von Gott kommen. Deshalb lasst uns unser Herzen prüfen. Glauben wir an einen Götzen oder glauben wir an den lebendigen, liebevollen Gott? Amen.